Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Man hat vielleicht Freude am neuen Ferrari, aber dann kommt der Nachbar und fährt mit dem Lamborghini vor. Aber wenn ich eben mit anderen vergleiche, tue ich eigentlich psychologisch gesehen die Distanz zu diesen Menschen vergrössern.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Hast du dich schon mal gefragt, was dich wirklich glücklich macht? Glücklich sein wollen wir ja alle. Aber ganz oft suchen wir das Glück am falschen Ort. Mein Name ist Fabio Schmid und meine Moderationskollegin Jasmin Wernli redet jetzt mit Bernhard Solberger. Er ist Glücksforscher und weiss, was der Schlüssel zum Glück ist und wie man mit einfachen Tricks die eigene Lebenseinstellung verändern kann.
Grüezi, Herr Solberger, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüße Frau Wernli, freue mich, mit euch zu reden.
Was macht Sie besonders glücklich?
Es sind im Prinzip drei Sachen, die mich speziell glücklich machen. Das sind erstens die lieben Menschen, die ich um mich herum habe. Also Menschen, die ich mir stark verbunden fühle. Nachher im Prinzip meine Tätigkeit, die ich ehrlich gesehen als meine Berufung als Glücksforscher. Und schließlich die Musik. Also ich bin schon seit gut 3,5 Jahrzehnten Musik machen, primär Gitarre spielen, aber auch komponieren.
Sie sind Glücksforscher, eine sehr spezielle Berufsrichtung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auf Party sich noch häufig erklären müssen. Wie kommt man da dazu?
Ja, gut, es ist so, ich bin ja nicht irgendwie diplomierter Glücksforscher, sondern ich bin halt echt Psychologe. Und ich bin damals, das ist jetzt 20 Jahre her, bin ich eigentlich Musik und Emotion am Erforschen gewesen, an der Uni Bern und bin dann eben zur gleichen Zeit auf die Glücksforschung aufmerksam geworden. Und das ist etwas, was mich seither begleitet. Vielleicht manchmal ein bisschen weniger, aber jetzt geht es seit ein paar Jahren, auch wenn wir an die Corona-Jahre zurückdenken, hat es mich dann einfach mehr auch wieder auf die Wichtigkeit von diesem Themenfeld sensibilisiert. Und so nenne ich mich jetzt eben Glücksforscher, obwohl das jetzt nicht ein Titel ist, den ich irgendwie anerkannt habe, aber als Psychologe mute ich mir das quasi zu, dass ich das machen kann.
Jetzt Glück ist ja irgendwo durch ein bisschen etwas Abstraktes. Wie kann man denn Glück messen? Oder kann man das überhaupt?
Ja, ich denke, man kann schon. Der Dalai Lama ist übrigens auch ein Glücksforscher und er sagt ganz klar, Glück ist etwas, das Menschen empfinden. Das heisst, wenn wir herausfinden wollen, wie glücklich jemand ist, dann müssen wir die Leute fragen. Und dementsprechend gibt es verschiedene Instrumente, also Fragebögen, wo man das kann. Dann gibt es zum Beispiel eine Skala, wo die Leute auf einer Skala von 1 bis 10 kann jagen können, wie glücklich oder unglücklich sie sind. Aber was ich gut finde, ist ein Ansatz, wo man die Leute über Wochen hinweg immer wieder tut, mit einer App kontaktieren und sich fragen, wie sie sich im Moment fühlen. Und dann kann man das im Prinzip über eine längere Zeitspanne, weil jeder hat ja mal schlechte Tage, also sehr glückliche Menschen haben auch mal schlechte Tage, und dann kann man das über eine längere Zeitspanne messen und dann schauen, das Verhältnis von positiven zu negativen Emotionen, wie sieht das aus. Und ich finde das auch einen guten Ansatz. Oder? Und dann sieht man dann zum Beispiel, dass eben sehr glückliche Menschen, die haben zwar viel mehr positive als negative Emotionen, aber die sind auch mal sauer auf den Chef. Oder die sind auch traurig, wenn es jemandem schlecht geht, der ihnen nachsteht.
Wenn Sie mich gerade jetzt würden fragen, ob ich glücklich bin, dann würde ich, glaube ich, ohne Überlegen auch gerade Ja sagen. Aber wenn ich so ehrlich bin, weiß ich gar nicht recht, an was dass ich denn das festmache. Ich weiß gar nicht so recht, was das denn für ein Gefühl ist. Also, Es ist wie so, ist es etwas, einfach so im Hintergrund so ein bisschen mitschwingt, weil grundsätzlich mein Leben ganz okay ist?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Oder? Also wenn wir auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Messung. Ich finde das zumindest sinnvoll, dass man sagt, ein glücklicher Mensch ist einer, der positive Emotionen viel häufiger erlebt als negative. Und jetzt können wir mal schauen, positive Emotionen, was gibt es da alles? Da gibt es Freude, es gibt Vorfreude, es gibt Zufriedenheit, es gibt Dankbarkeit, es gibt Interesse, es gibt Inspiration, es gibt Stolz und, und. Also, was ich damit sagen ist, ich finde den Ansatz gut, dass man sagt, man geht ein bisschen über das momentane Glücksempfinden raus und sagt, man hat eine bestimmte Menge von positiven Emotionen, das kann nämlich ziemlich viel sein, und schaut einfach, in welcher Häufigkeit kommen die über eine bestimmte Zeitspanne vor. Aber ich denke schon, idealerweise tut man eben eher die negativen auch noch berücksichtigen, oder? Weil wir kommen ohne ein gewisses Mass an negativen Emotionen können wir sowieso nicht ins Leben. Und eben auch sehr glückliche Menschen nicht.
Aber das heisst, ich brauche eigentlich zum Glücklichsein eine positive Einstellung auch zum Leben?
Ja, das schadet sicher nicht. Also ich meine, positive Einstellung zum Leben heisst eigentlich Optimismus. Das ist der Fachbegriff dafür. In der Psychologie ist eine Charakterstärke. Und Optimismus ist eine Charakterstärke, wo wir wissen, dass sie sehr starken positiven Zusammenhang mit dem Glücklichsein hat.
Welche Rolle spielen denn da Gen, Persönlichkeit oder auch Kindheit?
Ja, das ist sehr viel drin in dieser Frage. Also ich glaube, man kann es so abbrechen, dass wir wissen aus der Forschung, dass relativ viele Sachen vererbte Komponenten haben. Also zum Beispiel sogar Vorlieben für bestimmte Musikstile, interessanterweise. Oder Vorlieben für bestimmtes Essen, das speziell salzig zum Beispiel ist oder speziell süß. Aber es ist eben bei Persönlichkeitsmerkmalen auch so. Und ich kann das illustrieren anhand von Beispiel Optimismus, von dem ich vorher gesagt habe. Das ist eine Charakterstärke, die man weiss, die eben relativ starke genetische Komponenten drin hat. Also das spielt eine Rolle, aber es gibt eben eine positive Nachricht noch in diesem Zusammenhang. Das ist nicht alles einfach so schicksalshaft, weil wir wissen aus der Forschung, dass wenn man zum Beispiel meditiert oder körperlich aktiv ist oder auch zum Beispiel eben Charakterstärken kultiviert, wie Dankbarkeit oder Menschenfreundlichkeit, dass es eben einen Einfluss darauf hat, welche Gene das aktiviert werden und welche das nicht aktiviert werden. Das ist Epigenetik, wenn das jemand mal googeln möchte, das ist der Fachbegriff für das. Und dann das andere ist noch quasi mit dem, was man erlebt. Und dort wissen wir aus der Forschung, das habe ich bei dir schon diskutiert mit Psychiatern, dass so die ersten 2 bis 3 Lebensjahre, dass die enorm wichtig sind. Also wenn man dort das Glück hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man zu den Bezugspersonen ein gutes, liebevolles, vertrauensvolles Verhältnis kann aufbauen, dann kann das im Prinzip auch, wenn die Gene nicht so glücksstiftend wären an sich, kann man dem eben auch sehr gut entgegenwirken, dass man einfach eine wirklich gute Verbundenheit, eine gute Bindung aufbaut zu den Bezugspersonen, also zu den Eltern im Normalfall.
Aber wenn jetzt das nicht gegeben wäre, kann man glücklich sein, trotzdem lernen?
Ja, also es gibt nicht selten Menschen, die zu einem umgedrehten Händchen werden. Aber Sachen, die ich vorher angetönt habe, oder Dankbarkeit, dass man Dankbarkeit trainieren oder kultivieren über das Führen von einem Dankbarkeitstagebuch. Zum Beispiel jeden Freitagabend einfach alles aufschreiben, wo man dafür dankbar ist. Oder Menschenfreundlichkeit, oder zu anderen nett sein, Leute irgendwie etwas Geld spenden, Leute zum Essen einladen, jemandem ein schönes Kompliment machen, jemandem vielleicht auch am Freitag auf den Feierabend suchen, jemandem ein nettes SMS schreiben. Das sind so Sachen, wo wir wissen, dass es effektiv positive Effekte hat auf das Glücklichsein. Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt dazu zu sagen, und das ist, dass das schon die Übungen bringen, primär dann etwas, wenn man sich damit auch identifizieren kann. Das ist ein bisschen wie beim Joggen. Oder? Wenn man jemandem sagt, oh, jemand findet, ja, ich bin zu dick, also gehen wir joggen. Aber wenn man nachher jedes Mal mit grossem Widerwillen und kaum nachher irgendwie rauskommt mit den Turnschuhen, dann lässt man es besser sein und sucht einfach etwas, das einem einfach mehr entspricht.
Also Sie haben schon ganz viele Beispiele genannt, aber können Sie es vielleicht gleich noch ein bisschen ausführen? Was sagt denn die Forschung? Also welche Gewohnheiten machen die Menschen langfristig glücklich?
Ja, also es ist schon, also eben, ich meine, glückliche Menschen sind typischerweise dankbare Menschen, sind relativ optimistische Menschen. Und eben, das kann man beides in dem Sinn trainieren. Was man zum Beispiel, das kann ich vielleicht hier noch kurz einfügen, was man auch machen kann, eine Übung, die ich witzig finde, ist, dass man jeden Abend über eine Woche einfach 3 Sachen aufschreibt am Abend, die gut gelaufen sind. Aber nicht nur aufschreibt, was gut gelaufen ist, sondern auch noch eine mögliche Erklärung dafür aufschreibt, warum es gut gelaufen ist. Und das quasi sensibilisiert einem nachher darauf, quasi, dass eben nicht nur Gutes passiert im Leben, sondern dass es gute ja Ursachen hat. Also das sind so Sachen. Und etwas, was beispielsweise auch noch typisch ist für glückliche Menschen, ist, dass sie fähig sind, relativ stark im Moment drinnen zu leben. Also wenn die nachher mit der Familie in die Ferien gehen, dann brauchen sie auch irgendeinen Flug, ein paar Monate voraus. Das macht schon Sinn, oder? Gewisse Planung macht häufig Sinn. Aber dass man einfach in dem Sinne im Moment innen kann sein, das hat auch mit dem Konzept von der Achtsamkeit zu tun, dass man einen Moment hier irgendwie wahrnehmen kann. Das sind so typische Kennzeichen von glücklichen Menschen. Was ich vielleicht auch noch erwähnen kann, das hängt mit dem Optimismus so zusammen, dass, wie ich eingangs gesagt habe, dass natürlich glückliche Menschen auch, eben, die sind auch mal sauer auf den Chef oder sie sind auch traurig, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber dass sie mit so Situationen so umgehen können, dass das Leiden nachher quasi auch mal wie abgeschlossen kann werden. Das sind so eben so Strategien. Also eben vielleicht auch in einer persönlichen Krise das Entwicklungspotenzial zu sehen oder es früher zu sehen als andere Menschen. Oder? Weil Krisen haben typischerweise tragen sie eben das Entwicklungspotenzial in sich.
Also das heisst eigentlich, der Schlüssel zum Glücklichsein, jetzt ganz banal gesagt, ist, dass man den Moment wahrnimmt und den aber dann wahrscheinlich auch mit sich trägt, wenn es eben mal schwierig ist, sondern sich dann nicht am Negativen aufhängt und denkt, heute habe ich einen beschissenen Tag gehabt, weil mein Chef hat mich genervt, sondern ich habe dafür am Samstag bei meiner Familie einen wunderschönen Ausflug irgendwo an den See gemacht und es war mega toll gewesen.
Genau, und das ist durchaus etwas, wo man den Zeitfokus, oder? Dankbar ist man ja für typischerweise für Sachen, die da sind oder vielleicht auch für Sachen, die vergangen sind. Ich war vor einem Monat an einem Konzert, das war der Wahnsinn, und das trägt jetzt das Leben lang in meinem Herzen mit. Aber dass man das im Prinzip auch im Sinne von einem Optimismus eigentlich wie in die Zukunft kann projizieren, oder? Und kann sagen, jetzt ist im Moment gar nicht gut, aber ich weiss, es werden wieder bessere Tage kommen.
Jetzt gibt es jedes Jahr so einen Weltglücksbericht. Und der von diesem Jahr, dort steht die Schweiz auf Platz 10 von den glücklichsten Ländern der Welt. Was fehlt uns für Platz 1? Was machen die Finnen besser als wir?
Ja, was die Finnen besser machen, das ist eben interessant. Und das machen sie offenbar schon seit Jahren, weil sie seit Jahren schon auf dem Rang 1 sind. Es gibt zwei Faktoren, die man darauf abbrechen kann. Also das eine ist das, dass die Finnen weniger Tendenz haben als alle anderen Länder zum Neiden. Also das wissen wir aus der Glücksforschung, die sozialen Vergleiche, das ist ein Glücksfall, oder? Man kann so unter Umständen sehr gut haben, aber nachher hat man den Nachbarn nebendran. Und das, ich bringe jetzt so ein plakatives Beispiel, aber dann sieht man, was es geht. Man hat vielleicht Freude am neuen Ferrari, aber nachher kommt der Nachbar und fährt mit dem Lamborghini vor. Und diese Leute tragen wir Menschen halt auch ein bisschen in, oder? Dass wir sind Social Animals, wir sind hochgradig soziale Wesen und wir haben halt häufig uns so quasi an der Aussenwelt orientieren und eben im dümmsten Fall, ja, wie so schlussendlich an denen, die irgendwo noch eins besser sind als wir, oder etwas noch besser können, oder eben noch zu teureren Auto haben und so weiter. Das ist das, oder? Weil was eigentlich zentral ist für das Glücklichsein, was der Kern ist vom Glücklichsein, ist das Gefühl vom Verbundensein. Oder wo ich vorher zum Beispiel gesagt habe, man macht Musik sehr glücklich. Wenn ich Musik mache, kann ich das Gefühl auch verschmelzen mit dem Instrument, das ich spiele. Oder auch mit der Musik, die ich höre. Oder ich habe die lieben Menschen um mich herum erwähnt. Das sind Menschen, die ich mit ihnen sehr stark verbunden fühle. Aber wenn ich eben mit anderen vergleiche, tue ich eigentlich psychologisch gesehen Distanz zu diesen Menschen vergrössern. Ich arbeite eben nicht die Verbundenheit in meiner Psyche, sondern ich arbeite eigentlich das Trendsein. Also das ist das eine. Und das andere ist das, dass es in Finnland offenbar so ist, dass Kinder in Schulen schon relativ früh das Erkennen und den Umgang von und mit eigenen Emotionen und nicht zuletzt auch mit negativen Emotionen lernen. Und wenn ich sage Verbundenheit, dann gilt die Verbundenheit eben auch im Innen. Und dazu gehört auch, dass sie fähig werden, irgendwann ist im besten Fall, dass ich unterscheiden kann, ob ich mich traurig fühle, ob ich mich irgendwie wütig fühle, ob ich mich hoffnungslos fühle. Weil wenn ich das genau weiss und wenn ich es eben in der Schule idealerweise schon im frühen Alter kann lernen kann, dann kann ich nachher besser auch mit diesen Situationen umgehen.
Jetzt haben die Forscher von diesem Bericht das ja vor allem auch das Thema Social Media noch unter die Lupe genommen. Mhm. Und es hat sich gezeigt, dass das Wohlbefinden von jungen Menschen durch Social Media sinkt. Macht uns das Internet unglücklich?
Ja, ich glaube, es gibt dort verschiedene Seiten. Ich denke, grundsätzlich bietet uns das Internet eine sehr grosse Chance, darum, weil es den Zugriff auf unglaublich viel Information erlaubt. Also ich kann mich erinnern, als ich noch studiert habe an der Uni Bern, sind wir eben noch Zeitschriftartikel, die uns interessiert haben, die müssen in die Bibliothek kopieren. Und heute finde ich im Prinzip alles, was ich brauche, was mich interessiert, finde ich einfach auf dem Internet als PDF-Files. Also ich denke, ich muss dort ein bisschen differenzieren, oder? Wenn es darum geht, Informationen zu beschaffen. Oder man kann ja gut auch, wenn man mit Leuten abmacht. Das ist ein Standard. Früher haben wir einander telefoniert auf das Festnetz. Heute macht man das mit dem Handy. Also für Kommunikation und für die Beschaffung von Informationen, denke ich, ist das Internet etwas sehr Wertvolles. Aber wenn es natürlich eben, und es geht ja potenziell das rein, was wir vorher diskutiert haben mit den sozialen Vergleichen, oder? Sind wir auf Social Media, wo jetzt das Gefühl, mein Leben ist eigentlich recht schön. Und dann sehen wir die anderen, die irgendwie Ferienfotos posten aus Teneriffa. Und dann braucht es nicht viel, und dann fühlen wir uns gar nicht gut, oder? Also, das ist auch dort auch wieder das Vergleich. Es gibt auch in der Schweiz, es gibt so Wirtschaftswissenschaftler, die das immer wieder betonen, dass eben das soziale Vergleichen, dass das ein potenziell riesiger Glücksfall ist.
Was macht uns sonst noch glücklich? Sie haben schon Haufen Sachen aufgezählt. Menschen um uns herum, die uns wichtig sind, das Musik machen, irgendein Hobby, wo man voll drin kann aufgehen kann, Dankbarkeit, Zeit miteinander verbringen. Was ist mit Geld und Erfolg? Macht das glücklich?
Ja, das ist eben so. Ich muss es ein bisschen differenziert anschauen, weil es geht in die sogenannte Werteforschung hinein. Und dort wissen wir im Prinzip schon seit etwa drei Jahrzehnten sicher, dass es so ein sehr starkes Streben nach viel Geld oder nach Status oder nach Karriere, dass es effektiv unglücklich macht, auch für die psychische Gesundheit nicht gut ist. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir schon, wenn es um die Erwerbstätigkeit geht, seine Berufung findet, das heisst, er fühlt sich mit dem, was er an sich macht, sehr stark verbunden. Und aus dem heraus entwickelt sich dann eine Karriere. Und aus dem heraus steigt man nachher auf der Gehaltsleiter auf. Dann sage ich immer, sei das jedem gegönnt, was das betrifft. Aber grundsätzlich, wir können es vielleicht so formulieren, habe ich den Eindruck als Glücksforscher, wir haben Tendenz, speziell im Westen, wir sind zu fest gedanklich im Aussen und in der Materie und sind zu wenig im Innen und im Geistigen. Und für die, die das jetzt zu abstrakt tun, das Geistige, wenn ich von Dankbarkeit rede, von Verbundenheit, von Liebe, von Menschenfreundlichkeit, dann ist das das Geistige.
Komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was würden Sie jemandem raten, der sagt, ja, ich möchte halt einfach ein bisschen glücklicher durchs Leben gehen?
Mhm. Ja, gut, eben, ich habe ein paar Sachen schon angedacht, Möglichkeiten, aber ich finde das eine gute Abschlussfrage, weil es gibt mir die Gelegenheit, auch noch das vielleicht ein bisschen abzurunden mit dieser Verbundenheit. Ja, das Andenken oder das Verbundensein eben im Innen auch wichtig ist. Und jetzt könnte man es eigentlich so formulieren, dass es vielleicht unsere, einige würden sagen Aufgabe, aber ich finde das noch schön zu sagen, dass es Gelegenheit ist, die uns das Leben bietet, dass wir das herausfinden, wo dass wir eben in die Verbundenheit hineinkommen können. Oder? Und der eine lernt mehr Gitarre, jemand anderes wird ein super schneller Schwimmer, der dritte geht wandern, der vierte wird irgendwie Schach-Superstar. Und das machen wir eben idealerweise, entwickeln wir die Vorliebe nicht darum, weil uns jemand sagt, du musst, sondern weil wir das in uns innen, das ist wie eine innere Stimme. Oder der Begriff von Berufung kommt eigentlich genau von dem. Es gibt eine innere Stimme und der Aristoteles ist einer, der argumentiert hat, zum Beispiel, wir haben die innere Stimme in uns innen. Es geht darum, die zu hören. Das heisst, uns mit dem zu verbinden, mit unseren Talenten, mit unseren Stärken und auch im Prinzip von dieser Verbundenheit im Innen in eine Verbundenheit mit der Welt zu kommen.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Herr Solberger, vielen Dank für Ihre Zeit bei unserem Durchblick.
Sehr gerne schön.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns jetzt doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmidt, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.